Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften.
Mit Bangen schauen inzwischen viele Menschen auf die Neuigkeiten, die aus den USA über den Atlantik zu uns schwappen. Da wird von Strafzöllen geredet und Wirtschaftsabkommen scheinen arg ins Wanken zu geraten. Seit der Wahl des US-Präsidenten Trump sind handfeste Handelskonflikte entstanden, nicht nur mit Europa, sondern auch mit China, dem Iran und Nordkorea. Aber was heißt das für unser weltweites Wirtschaftsgefüge? Können aus den Spannungen Wirtschaftskriege entstehen? Und erhöhen sie das Risiko, dass Wirtschaftskonflikte irgendwann militärisch ausgetragen werden müssen? Diesen Fragen sind zwei Sozialwissenschaftler in ihrem neuen Buch nachgegangen. Wirtschaftskriege, Geschichte und Gegenwart heißt es. Peter Leusch hat mit den Forschern gesprochen.
America first. Im März letzten Jahres begann Donald Trump, seine Wahlkampfparole umzusetzen. Mit einer wirtschaftlichen Kampfansage an den Rest der Welt, vor allem an die Adresse Chinas.
We have right now an $800 billion trade deficit with the world.
Wir haben jetzt ein Handelsdefizit von 800 Milliarden Dollar gegenüber der Welt. Sagen wir 500 gegenüber China. Das bedeutet, China ist mehr als die Hälfte. Darum werden wir uns kümmern und das wird uns zu einer viel stärkeren und reicheren Nation machen. Die Welt ist gegenseitig, wechselseitig. Daran soll sich jeder erinnern. Wir wollen einen wechselseitigen Spiegel. Wenn Sie uns mit Zöllen belasten, belasten wir Sie in derselben Weise. So muss es laufen. Aber so ist es viele Jahre, viele Jahrzehnte lang nicht gelaufen.
Trump startete mit Strafzöllen auf Waschmaschinen und Solarmodule aus China und weltweit auf Stahl und Aluminium. Die Chinesen konterten mit Vergeltungszöllen auf US-Landwirtschaftsprodukte, auf Autos, Kohle und Stahl. Und die EU antwortete auf Trumps Maßnahmen mit einer Besteuerung von amerikanischer Importware bei Whisky, Jeans, Agrargütern und Autos. USA, China und die EU verklagen sich gegenseitig bei der Welthandelsorganisation. Zwar gibt es zurzeit zwischen den USA und der EU einen Waffenstillstand in der Autobranche, aber die Fronten sind weltweit verhärtet. Schreiben Nils Ole Oehrmann, Professor für Ethik und Nachhaltigkeitsforschung an der Universität Lüneburg, und Dr. Hans-Jürgen Wolf, Rechtshistoriker und Politikberater in Berlin, in ihrem gerade erschienenen Buch mit dem Titel Wirtschaftskriege, Geschichte und Gegenwart. Die Autoren sind dem Thema ebenso historisch wie systematisch nachgegangen. Selbstverständlich habe jeder Krieg eine wirtschaftliche Dimension, erklärt Wolf, denn jeder militärische Konflikt verlange Investitionen, Finanzierung und Nachschub. Aber um von einem Wirtschaftskrieg zu sprechen, brauche es weitere Kriterien. Die Autoren unterscheiden drei Arten von Wirtschaftskrieg.
Die erste Bedeutung ist, Wirtschaftskrieg ist ein mit wirtschaftlichen Ziel geführter Krieg. Solche Kriege hat es gegeben. Ein Beispiel ist möglicherweise der Salpeterkrieg im 19. Jahrhundert zwischen Chile, Bolivien und Peru. Da ging es darum, wer Salpetervorkommen besitzen und ausbeuten dürfte.
Die zweite Bedeutung von Wirtschaftskrieg meint den Kampf gegen die Kriegswirtschaft des Gegners im bewaffneten Konflikt. Von dieser Art Wirtschaftskrieg waren die beiden Weltkriege geprägt.
Im Zweiten Weltkrieg beispielsweise Bombenangriffe auf Fabriken. Aber auch zum Beispiel das Wegkaufen von Rohstoffen, die der Gegner gebrauchen könnte. Man hat also zum Beispiel mit Riesenaufwand versucht, Deutschland die Wolframerzvorkommen vor der Nase wegzuschnappen. Also da hat man sowohl gewaltsame militärische Maßnahmen als auch gewaltlose Handelsmaßnahmen.
Die dritte Bedeutung von Wirtschaftskrieg meint den Kampf, der zwar ohne militärische Gewaltanwendung, aber dafür mit allen ökonomischen Mitteln geführt wird, um die Wirtschafts- und Finanzkraft eines anderen Staates dergestalt zu schwächen, dass man ihm den eigenen Willen aufzwingen kann. Das passiert nicht nur zwischen verfeindeten Regimen, sondern sogar zwischen NATO-Partnern. Zum Beispiel 1956 in der sogenannten Suez-Krise, als Großbritannien, Frankreich und Israel die ägyptische Kanalzone besetzten.
Die Amerikaner fanden diese Intervention ganz furchtbar und haben die drei Mächte zu einem raschen Abzug dadurch gebracht, dass sie erstens den Briten damit gedroht haben, die amerikanischen Vorräte an Pfund Sterling zu verkaufen auf dem Markt, sodass die britische Währung in den Keller gerauscht wäre. Zweitens haben sie die Entwicklungshilfe für Israel gestrichen. Drittens haben sie beim Internationalen Währungsfonds einen Kredit, den London händeringend brauchte, blockiert. Viertens haben sie sich auch geweigert, Öl zu liefern an die drei Interventionsmächte. Der Suezkanal war blockiert. Unter diesem wirtschaftlichen Druck haben sich die drei Mächte sehr schnell aus der Kanalzone wieder zurückgezogen und ihr Suez-Abenteuer beendet.
In welchem grundsätzlichen Zusammenhang stehen Krieg, Politik und Wirtschaft? Die marxistische Theorie behauptet, dass die kapitalistische Profitgier notwendig zu Imperialismus und Krieg führe, dass also der Kapitalismus der ärgste Kriegstreiber sei. Aber die Ergebnisse der Kriegsursachenforschung, so Wolf, haben diese These widerlegt.
Es hat erstens Kriege natürlich schon lange vor dem Kapitalismus gegeben. Zweitens zeigen Untersuchungen, dass nicht Kapitalisten die Entscheidung für den Krieg herbeiführen oder Politiker sozusagen an Marionettenfäden führen, sondern dass die politische Führung der Staaten, die in den Krieg eintreten, wirtschaftliche Aspekte natürlich mit abwägt, vor allem aber entscheidet aufgrund einer Einschätzung über die Gefährdung der nationalen Größe, der nationalen Sicherheit, des nationalen Wohlstandes, der Position im internationalen Mächtekonzert.
Einen militärischen Konflikt zu vermeiden, sollte im Zeitalter der Massenvernichtungswaffen für alle Staaten oberste Priorität besitzen. Wie aber sind gewaltlose Formen eines Wirtschaftskrieges zu bewerten? Dürfen oder sollen demokratische Staaten Embargos und Boykotte gegen Unrechtsregime einsetzen, Stichwort Iran, Nordkorea, um sie an der Entwicklung oder dem Ausbau von Atomwaffen zu hindern?
Rechtlich sind viele Maßnahmen des Wirtschaftskampfes erlaubt, denn viele dieser Maßnahmen richten sich allein an die eigenen Bürger und Unternehmen. Wenn ich zum Beispiel meinen Bürgern und Unternehmen verbiete, mit Nordkorea Geschäfte zu treiben, und wenn ich alle diejenigen, die mit Nordkorea Geschäfte treiben und nicht meine Bürger sind, von meinem Markt ausschließe, ihnen also verbiete, auf meinem Markt Geschäfte zu machen, dann werde ich erreichen, wenn ich eine Großmacht wirtschaftlich bin, dass erstens die eigenen Bürger nicht handeln, zweitens die Bürger ausländischer Staaten auch nicht handeln, weil sie im Zweifel nicht den amerikanischen Markt verlieren wollen, um den nordkoreanischen zu bespielen.
Aber es gibt in der UN-Charta auch ein Interventionsverbot, also das Verbot, sich in die inneren Angelegenheiten eines anderen souveränen Staates einzumischen. Wo aber eine solche Einmischung beginnt, das ist umstritten. Und hier tun sich weitere Fragen auf. Ist eine Sanktion, selbst wenn sie vom Völkerrecht gedeckt, also legal ist, aber auch legitim, also ethisch zu rechtfertigen?
Zum Beispiel die Sanktionen, die gegen den Irak verhängt worden sind, gegen das Regime von Saddam Hussein, und die natürlich nicht Saddam Hussein getroffen haben. Der musste abends nie ohne Abendbrot zu Bett gehen, sondern seine Bevölkerung und da auch die Schwächsten, die Alten, die Kranken, die Kinder. Es gab Schätzungen, dass die damaligen Sanktionen, weil sie von Einkünften abschnitten, von Geld für Medikamente, für Dünger, für Nahrungsmittel, Hunderttausende von Leben gekostet haben.
Die Weltöffentlichkeit war empört. Auf ihren Druck hin hat die Clinton-Regierung das Öl-für-Lebensmittel-Programm aufgelegt. Also dem Irak erlaubt, Öl zu verkaufen und mit diesem Geld Medikamente und Lebensmittel auf dem Weltmarkt einzukaufen. Das Irak-Embargo aus der zweiten Hälfte der 90er Jahre zeigte aber auch, welch verheerende Wirkung für die Zivilbevölkerung der Einsatz von Sanktionen zeitigen kann. Folgen, die in der Vergangenheit nicht reflektiert oder völlig falsch eingeschätzt wurden. Außerdem, so Wolf, sei vorab zu bedenken, ob der Einsatz von Wirtschaftskampfmaßnahmen den sanktionierten Staat nicht genau in den Krieg hineintreibe, den man verhindern will.
Es gibt leider auch Fälle, das zeigt die Kriegsursachenforschung, wo ein Abreißen der Handelsbeziehungen, wo zunehmende Handelskonflikte dazu führen, dass eine Partei dieses bisherigen Handels, die sich angewiesen sieht auf ein gutes Handels- und Wirtschaftsklima, durch die Aussicht, dass es nicht mehr gut weitergehen wird, zum Krieg gedrängt wird. Deshalb kann man nur alle warnen, die da zündeln. Und gerade Großmächte sollten stattdessen immer eine Haltung der Mäßigung, der vernünftigen Zurückhaltung an den Tag legen, auch in Handelsfragen.
Freilich müssen für alle Mächte gleiche Regeln herrschen. Gerade China hat sich aber in der jüngeren Vergangenheit durch eine aggressive Handels- und Finanzpolitik, durch einen künstlich niedrig gehaltenen Währungskurs und staatliche Subventionen für Schlüsselindustrien, zum Beispiel in der Solarbranche, regelwidrige Vorteile verschafft.
Barack Obama hat das mal verglichen mit Basketball. Er hat gesagt, die chinesische Mannschaft war lange Zeit sehr viel schwächer als wir. Und da konnten wir, weil wir ja doch immer gewonnen haben, dann darüber hinwegsehen, dass die Chinesen hier unter ihre Ellbogen ausgefahren haben. Inzwischen sind sie sehr viel stärker geworden, fahren aber immer noch ihre Ellbogen aus. Und es gibt keinen Schiedsrichter, der die Fouls ahndet. Wir müssen unsere Spielweise überdenken.
Oehrmann und Wolf kommen in ihrer interdisziplinären Untersuchung von Wirtschaftskriegen in Geschichte und Gegenwart zu einer differenzierten Bewertung. Wirtschaftliche Kampfmaßnahmen gehören demnach auch für demokratische Staaten zu einer ökonomischen Staatskunst. Zu bedenken seien aber, sowohl rechtlich wie ethisch, in jedem Einzelfall die Ziele, Optionen und möglichen Folgen von Sanktionen, vor allem zum Schutz der Zivilbevölkerung.